Herzlich willkommen zum Podcast von Rechtsanwalt Kramarz. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht informiere ich hier im Podcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Ich vertrete Mandanten in Darmstadt und bundesweit. Umfassende Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Sie erreichen mich für eine erste kostenlose telefonische Beratung unter der Nummer 0615127682227 oder per E-Mail unter anfrage@kanzlei-kramarz.de. Wir übergeben jetzt an unsere Moderatoren Lex und Nova mit den Details zum aktuellen Thema. Viel Spaß.
Weißt du, wenn wir hier in der Praxis normalerweise über Spurensicherung und Beweise sprechen, dann haben wir fast alle diese ja von Fernsehkrimis geprägte Erwartung.
Diese absolute mathematische Präzision.
Genau das. Da gibt es einen Tatort. Man findet auf der Tatwaffe einen richtig kristallklaren Fingerabdruck. Das Labor macht dann diesen DNA-Abgleich.
Und nach 40 Minuten ist die Sache sonnenklar.
Richtig. Ein sauberes, binäres System. Der Täter ist überführt, Fall geschlossen, ab in den Feierabend.
Das ist halt die Idealvorstellung, ne? Und in der physischen Welt funktioniert das ja oft auch genau so. Man hat etwas Greifbares.
Ja.
Aber sobald man diesen physischen Raum verlässt und, sagen wir mal, die dunkleren Ecken des Internets betritt, verschwimmt dieses klare Bild augenblicklich.
Total.
Plötzlich ist diese forensische Lupe völlig nutzlos, weil es eben keine physische Tatwaffe gibt. Wir blicken dann auf eine juristische Landschaft, die extrem trübe ist.
Und in der sich die Täter halt hinter Schichten von Anonymität und irgendwelchen Servern im Ausland verstecken, ja?
Genau.
Und damit herzlich willkommen im Konferenzraum der Kanzlei Kramarz. Schön, dass du bei unserer heutigen Kanzleibesprechung dabei bist.
Schnapp dir einen Kaffee und schlag die Akten auf.
Ich bin Lex und das hier drüben ist Nova, unsere Rechtsexpertin für die wirklich komplexen Fälle.
Schön, dass ihr da seid.
Wir haben heute eine tiefgehende Aktenanalyse für dich vorbereitet, die genau in diesen trüben digitalen Gewässern fischt. Es geht um ein rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz, Aktenzeichen 6U135-16. Ein Fall, der fast schon, also wirklich die Züge eines Psychothrillers trägt.
Ein Thriller über einen beispiellosen digitalen Rachefeldzug.
Oh ja.
Rufmord im Internet, feige Anonymität und die ganz zentrale Frage, die uns Juristen immer wieder umtreibt, nämlich, wie macht man Geister im Netz eigentlich greifbar?
Und wie zieht man sie zur Verantwortung? Richtig.
Genau.
Unsere Mission für dich heute in diesem Briefing ist klar. Wir werden die juristischen Eckpfeiler dieses Falles minutiös herausarbeiten. Wir schauen uns nicht nur an, was das Gericht entschieden hat,
sondern vor allem, wie und warum es am Ende zu einem drastischen Urteil kam.
Satte 50.000 Euro Geldentschädigung. Das ist kein Pappenstiel. Das Ziel ist, dich mit dem rechtlichen Rüstzeug für unsere Kanzleipraxis auszustatten.
Weil der nächste Mandant, der weinend anruft, weil sein Ruf im Netz gerade systematisch vernichtet wird, der kommt bestimmt.
Da kannst du die Uhr nachstellen. Okay, lass uns das mal entpacken. Die Ausgangslage ist, wenn ich die Akte richtig lese, ein Gesellschafterstreit, der völlig, also wirklich komplett außer Kontrolle geraten ist.
Richtig. Wir schreiben das Jahr 2011. Im Zentrum dieses Konflikts steht die sogenannte AGMBH.
Okay.
Das ist ein IT-Unternehmen, das sich auf die Herstellung von speziellen Internetroutern fokussiert hat. Der Beklagte in unserem Fall war der Gründungsgesellschafter.
Und alleiniger Geschäftsführer, oder?
Ja, genau. Er hat das Unternehmen aufgebaut. Es war quasi sein Lebenswerk.
Mhm.
Aber wie das bei wachsenden Tech-Unternehmen oft der Fall ist, man braucht irgendwann frisches Kapital, um zu expandieren.
Ist ja logisch.
Also kamen externe Investoren an Bord, die B-Gruppe. Und deren Geschäftsführer ist der Kläger zu drei in unserem Fall.
Das ist ja ein absoluter Klassiker in der Wirtschaftspraxis. Auf der einen Seite hast du den stolzen, technikaffinen Gründer,
der sein Debi nach seinen eigenen Vorstellungen leiten will, genau.
Und auf der anderen Seite die rationalen Investoren, die auf Zahlen, Strukturen und die Rendite schauen. Dass es da irgendwann knallt, ist fast schon vorprogrammiert.
Und hier knallte es gewaltig. Im August 2011 kommt es dann zum ultimativen Zerwürfnis in der Führungsebene.
Oh.
Der Gründer wird aus wichtigem Grund als Geschäftsführer abberufen und bekommt die fristlose Kündigung auf den Tisch gelegt.
Krass.
Ja, er verliert quasi über Nacht die Kontrolle über das Unternehmen, das er selbst erschaffen hat.
Das muss wehtun.
Er versucht zwar noch, sich mit juristischen Eilverfahren dagegen zu wehren, scheitert damit aber krachend vor Gericht.
Und genau in dieser Phase der absoluten Niederlage tauchen dann plötzlich diese völlig anonymen Websites auf.
Ganz genau.
Lass uns mal über die Architektur dieser Website sprechen, denn das zeigt ja schon diese massive kriminelle Energie, finde ich.
Absolut.
Die waren nicht einfach auf einer normalen .de-Domain gehostet. Die Adressen endeten auf .to, was für den Inselstaat Tonga steht, und auf .ws, also West Samoa. Wenn jemand eine Website auf West Samoa hostet, dann macht er das ja nicht, weil er die pazifische Kultur so schätzt.
Definitiv nicht. Er macht das, um eine juristische Firewall zwischen sich und den deutschen Behörden hochzuziehen.
Eben. Ein Impressum fehlt natürlich komplett. Man entzieht sich bewusst dem direkten Zugriff unserer Justiz.
Exakt. Das ist das digitale Versteckspiel in Perfektion. Eine zivilrechtliche Auskunftsklage in Tonga einzureichen, um den Inhaber einer Domäne herauszufinden.
Vergiss es.
Ja, das ist ein bürokratischer Albtraum und führt in der Praxis eigentlich fast nie zum Erfolg.
Und die Inhalte dieser exotisch gehosteten Seiten hatten es wirklich in sich, oder?
Oh ja. Wir reden hier nicht von konstruktiver Kritik am Führungsstil der neuen Investoren.
Oder von harmlosen Beschwerden.
Nein. Auf diesen Seiten wurde der Geschäftsführer der B-Gruppe geradezu systematisch demontiert.
Wenn ich mir die Akte ansehe, die Sprache war extrem aggressiv. Er wurde als Kopf der Bande bezeichnet.
Es war von Wirtschaftskriminalität und Lügen die Rede.
Wahnsinn. Ihm wurden ungeniert handfeste Straftaten wie Subventionsbetrug, Urkundenfälschung und sogar die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.
Ja, aber sie haben es eben nicht bei abstrakten Vorwürfen belassen. Und das ist der Punkt, an dem der Fall eine wirklich dunkle Wendung nimmt.
Auf dieser West-Samoa-Seite gab es eine Art Wanted-Steckbrief, wie im Wilden Westen.
Ein absolut erschreckendes Detail. Man muss sich das mal bildlich vorstellen.
Mhm.
Da prangt das Foto des Klägers auf dieser Website. Darunter stehen sein exaktes Geburtsdatum, seine private Postanschrift, an der er mit seiner Familie lebt.
Und seine private Telefonnummer.
Richtig. Das Ganze wurde dann noch garniert mit dem expliziten Aufruf an die breite Öffentlichkeit, man solle doch bitte das Richtige tun, sich bei ihm melden und gegen sein Verhalten protestieren.
Das ist gezieltes Doxing. Es ist der bewusste Versuch, den Schutzraum der Privatsphäre komplett einzureißen.
Und einen digitalen Mob auf die Haustür eines Menschen zu hetzen.
Gleichzeitig wurde auf den Seiten auch noch behauptet, die Unternehmen der B-Gruppe seien längst insolvent und würden rein betrügerisch agieren.
Ja, das bringt uns zu einem ganz entscheidenden Wendepunkt in unserer Analyse hier in der Besprechung.
Okay.
Bevor wir klären, wie der Täter gefasst wurde, müssen wir die rechtliche Natur dieser Aussagen mal sauber sezieren.
Da hake ich direkt mal mit einem Gedanken ein, der vielen Mandanten schwer zu vermitteln ist. Das Internet ist ja voll von wütenden Trollen.
Mhm.
Da wird jeden Tag Pazi gepöbelt, beleidigt und diffamiert. Das ist doch oft wie das digitale Äquivalent zu einer Schmiererei auf einer Toilettentür an einer Autobahnraststätte.
Guter Vergleich.
Irgendjemand kritzelt im Vorbeigehen etwas Böses an die Wand, man ärgert sich kurz, ignoriert es dann und die Sache ist erledigt. Warum ist das hier nicht einfach nur irrelevanter Spam?
Das wirft eine wichtige Frage auf.
Warum beschäftigt so etwas Gerichte über Jahre und durch mehrere Instanzen?
Weil der Vergleich mit der Toilettentür hier einfach an seine Grenzen stößt. Eine Schmiererei ist lokal begrenzt und oft bloße Pöbelei. Was wir hier sehen, ist ein global abrufbarer, systematischer Angriff auf die wirtschaftliche und persönliche Existenz.
Verstehe.
Und hier setzen wir den ersten juristischen Eckpfeiler unserer Akte. Die messerscharfe Abgrenzung zwischen Meinungsfreiheit und Tatsachenbehauptung.
Ah, okay. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Artikel 5 unseres Grundgesetzes schützt die Meinungsfreiheit. Ein hohes, unverhandelbares Gut in einer Demokratie.
Genau.
Wenn ich sage, ich finde die Geschäftsführung dieses Unternehmens absolut inkompetent und halte deren Strategie für völlig verfehlt, dann ist das ein Werturteil. Richtig?
Ja, das ist deine persönliche Überzeugung. Das mag den betroffenen Geschäftsführer massiv ärgern, aber er muss es rechtlich aushalten, weil es durch Artikel 5 gedeckt ist.
Eine Meinung ist also geprägt durch Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens.
Richtig. Sie lässt sich nicht objektiv auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Man kann sie teilen oder ablehnen. Aber die Grenze des Artikels 5 ist überschritten, wenn wir den Bereich der Werturteile verlassen und in den harten Bereich der Tatsachenbehauptungen eintreten.
Und eine Tatsache ist dadurch definiert, dass sie dem Beweis zugänglich ist. Um bei einem einfachen Beispiel zu bleiben.
Gerne.
Das Essen in diesem Restaurant schmeckt furchtbar. Das ist eine Meinung.
Genau.
Der Koch mischt Rattengift ins Essen, das ist eine Tatsachenbehauptung. Letzteres kann man im Labor überprüfen. Entweder ist es Gift drin oder eben nicht.
Perfekt zusammengefasst. Und wenn man jemanden auf einer Website konkret als Wirtschaftskriminellen bezeichnet, der Subventionsbetrug und Urkundenfälschung begangen hat,
dann ist das keine zugespitzte Meinung mehr.
Nein, das ist eine Behauptung über Fakten, die man objektiv überprüfen kann. Entweder es gab diesen Betrug oder es gab ihn nicht. Und der entscheidende Mechanismus im deutschen Äußerungsrecht ist die Beweislastverteilung.
Okay.
Wer solche massiv rufschädigenden Tatsachenbehauptungen aufstellt und in die Welt setzt, der muss beweisen, dass sie wahr sind.
Du kannst also nicht einfach behaupten, jemand sei ein Krimineller, dich zurücklehnen und sagen, beweis mir doch das Gegenteil. So läuft das nicht.
Richtig. Der Beklagte war in der Bringschuld. Und er konnte nicht den geringsten Beweis für diese massiven strafrechtlichen Vorwürfe erbringen.
Kein Wunder.
An der Verbreitung von unwahren, ehrverletzenden Tatsachen gibt es unter dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit schlichtweg kein schützenswertes Interesse.
Solche Aussagen sind schlicht illegal und verletzen das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen auf extremste Weise.
Absolut.
Was mich an diesem Fall besonders fasziniert, ist, dass nicht nur der betroffene Geschäftsführer geklagt hat.
Aha.
Auch zwei Unternehmen der B-Gruppe, die Anteilseigner der AGMBH waren, traten als Klägerinnen auf. Also was bedeutet das alles?
Ja.
Man könnte ja jetzt naiv fragen, ein Unternehmen hat doch keine Seele, keine Gefühle, die verletzt werden können. Also muss der Schaden doch woanders liegen, oder?
Das ist ein exzellenter Punkt und etwas, das man in der Praxis immer auf dem Schirm haben muss. Das sogenannte Unternehmenspersönlichkeitsrecht.
Ah.
Auch juristische Personen haben einen sozialen Geltungsanspruch. Wenn anonyme Seiten behaupten, eine Firma hätte unzweifelhaft Insolvenztatbestände erfüllt und sei in ein kriminelles Netzwerk verstrickt,
dann geht es nicht um verletzte Gefühle.
Nein, es geht um das wirtschaftliche Überleben.
Das leuchtet sofort ein. Wenn solche Behauptungen bei Google ganz oben ranken, zieht die Hausbank sofort die Kreditlinien zurück.
Genau.
Lieferanten verlangen plötzlich Vorkasse, Kunden stornieren Aufträge. Ein Unternehmen kann durch so eine Kampagne faktisch handlungsunfähig gemacht werden.
Der Eingriff ist also auch für die Unternehmen absolut massiv und rechtswidrig.
Wir haben also juristisch zweifelsfrei festgestellt, die Inhalte sind illegal, sie zerstören Existenzen. Aber, und das ist das große Problem in dieser Akte, die Seiten liegen eben unangreifbar in Tonga und Westsamoa.
Richtig. Der Autor nennt sich nicht.
Und hier wird es wirklich interessant. Wie machen wir nun diesen spezifischen Beklagten, also den geschassten Gründer, dafür verantwortlich?
Er hat sich im Prozess natürlich hingestellt und gesagt, ich war das nicht. Der Kläger ist ein harter Geschäftsmann, der hat überall Feinde. Das könnte jeder gewesen sein.
Oder die haben das sogar selbst inszeniert, um mir den Rest zu geben.
Das ist die klassische Nebelkerze bei anonymen Veröffentlichungen im Netz. Die Kläger standen also vor der massiven Hürde, ihn als sogenannten Störer zu überführen.
Und dafür mussten sie eine Brücke bauen. Eine Brücke zwischen dem Beklagten in Deutschland und diesen exotischen Servern. Also haben sie tief in die Tasche gegriffen und ein forensisch-linguistisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben.
Die Methodik dahinter ist wirklich spannend. Sprachwissenschaftler analysieren dabei Texte der anonymen Website und vergleichen sie mit Texten, von denen man sicher weiß, dass der Verdächtige sie geschrieben hat.
Man sucht nach dem individuellen linguistischen Fingerabdruck.
Genau. Nutzt die Person bestimmte, seltene Vokabeln? Baut sie Sätze immer in einer bestimmten, ungewöhnlichen Struktur auf? Macht sie spezifische, wiederkehrende Zeichensetzungsfehler?
Aber wenn ich mir das Gutachten in der Akte anschaue, dann war das Ergebnis ziemlich ernüchternd.
Oh ja.
Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass es für die Tonga-Seite nur eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Beklagte der Miturheber ist.
Mhm.
Und für die West-Samoa-Seite sprach er gar nur von einer, ich zitiere, leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit. Das ist juristisch gesehen doch völlig unbrauchbar.
Total.
Das ist, als hätte die Spurensicherung nur einen halben, völlig verwischten Fingerabdruck auf der Tatwaffe befunden, der theoretisch auch zu 1000 anderen Menschen passen könnte.
Ja. Das Landgericht in der ersten Instanz fand das seltsamerweise ausreichend.
Ernsthaft?
Ja, aber das Oberlandesgericht Koblenz hat da völlig zu Recht die Reißleine gezogen.
Okay, gut.
Genau, hier müssen wir den zweiten enorm wichtigen juristischen Eckpfeiler setzen. Es geht um das Beweismaß nach § 286 der Zivilprozessordnung, kurz CPO.
Okay.
Das ist die Vorschrift über die freie richterliche Beweiswürdigung. Und das OLG sagte, klipp und klar, ein linguistisches Gutachten, das nur von leicht erhöhter Wahrscheinlichkeit spricht, ist allein niemals geeignet, um eine richterliche Überzeugung zu begründen.
Es lässt einfach viel zu viele begründete Zweifel offen.
Ganz genau.
Okay, wenn uns der direkte Beweis in Form des Gutachtens wegbricht, stehen wir scheinbar vor dem Nichts. Zivilprozesse sind aber keine Mathematik.
Nein.
Wenn uns der direkte Beweis, also der unumstößliche Login-Datensatz zum Server fehlt, müssen wir doch schauen, ob wir aus den Umständen ein Gesamtbild zusammensetzen können. Quasi eine lückenlose Indizienkette schmieden.
Und genau diese Indizienkette hat das OLG Koblenz in brillanter, fast schon detektivischer Kleinstarbeit geknüpft. Und hier kommen wir zurück zur Mechanik von § 286 ZPO.
Okay.
Das Gesetz verlangt für eine Verurteilung keine mathematische, absolute und unumstößliche Gewissheit. Der Richter muss nicht als Zeuge daneben gestanden haben, als der Beklagte die Enter-Taste gedrückt hat.
Wäre auch komisch.
Was das Gesetz fordert, und diese Formulierung musst du dir für deine Praxis wirklich einprägen, ist ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, der den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen.
Ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit. Das bedeutet im Klartext, es mag theoretisch noch möglich sein, dass Aliens auf Tonga gelandet sind und die Website programmiert haben.
Schön gesagt, ja.
Aber für einen vernünftig denkenden Menschen deuten alle Pfeile so eindeutig auf eine bestimmte Person, dass jeder Zweifel absurd wird. Lass uns diese Kettenglieder, die das Gericht geschmiedet hat, mal durchgehen. Das erste war das Motiv.
Das stärkste Motiv, das man sich in der Geschäftswelt vorstellen kann. Er hatte sein Lebenswerk verloren, er wurde hochkant rausgeworfen, er empfand extremen Hass.
Mhm.
Er bezeichnete den Kläger in internen Posts öffentlich als seinen Feind.
Krass.
Kein anderer Mitarbeiter oder externer Beobachter hatte auch nur ansatzweise ein vergleichbares Interesse daran, einen derartigen digitalen Rachefeldzug mit diesem zeitlichen und finanziellen Aufwand zu starten.
Dann kam Glied Nummer 2. Und das zeigt, wie sehr ihm die Emotionen durchgegangen sind. Es war eine E-Mail.
Ja, die E-Mail.
Die er im November 2011, also kurz vor dem Erscheinen der Seiten, an den Kläger und dessen Ehefrau geschickt hat. Der Betreff lautete, halte dich fest, Gedanken zum Wochenende.
Wahnsinn.
In dieser Mail ist er rhetorisch völlig entgleist. Er schrieb wörtlich, sie würden nun eine Waffe kennenlernen, die alle bisherigen Schlachtfelder zu Kinderspielplätzen mache. Und diese angebliche Waffe nannte er Information und Transparenz.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Er schrieb, der Untergang des Klägers sei eine essentielle Notwendigkeit, damit er selbst wieder Frieden finden könne.
Das liest sich wie ein literarisches Geständnis.
Absolut.
Der kündigt exakt das an, was kurz darauf passiert. Die massenhafte weltweite Veröffentlichung von diffamierenden und privaten Informationen unter dem zynischen Deckmantel der Transparenz und Aufklärung.
Er hat zwar in der Mail noch versucht, eine falsche Fährte zu legen.
Ja, genau.
Indem er schrieb, er stehe nicht selbst hinter der Tonga-Seite. Das würden andere Nerds für ihn erledigen. Aber wer solche spezifischen Details im Voraus kennt und offen den Krieg erklärt, der macht sich selbst zum Störer.
Ganz genau. Und dann haben wir das dritte Indiz. Und das ist mein persönlicher Favorit, weil es so tief in die Psychologie des Täters blicken lässt.
Erzähl.
Das Gericht hat sich seinen Modus operandi angesehen, seine Handschrift. Sie fanden heraus, dass der Beklagte bereits im Jahr 2005 in einen anderen Konflikt verwickelt war. Damals ging es um einen Gegner mit dem Pseudonym L.
Okay.
Und was hat der Beklagte damals gemacht? Er hat eine Website gebaut, das Foto dieses Mannes veröffentlicht, seine privaten Kontaktdaten ins Netz gestellt und die Leute aufgerufen, ihn doch mal besuchen zu gehen.
Ein absolut identisches Verhaltensmuster.
Ja. Und sogar die Formulierung, dass die schärfste Waffe gegen diesen Feind Offenheit und Transparenz sei, nutzte er damals schon.
Unglaublich. Wenn jemand in der Vergangenheit bereits bewiesen hat, dass er exakt diese Art von digitalem Pranger baut, um Konflikte auszutragen.
Dann ist es fernab jeder Lebenserfahrung anzunehmen, dass 2011 plötzlich ein Unbekannter auf genau dieselbe perfide Idee kommt.
Richtig. Und das vierte und letzte Indiz war das eklatante Insiderwissen.
Mhm.
Auf diesen anonymen Websites standen winzige, intime Details aus internen Gesellschafterversammlungen und laufenden Insolvenzverfahren, die niemals an die Öffentlichkeit gedrungen waren.
Ja, und der Beklagte versuchte noch, sich herauszureden und meinte, das restliche Netz reagiere halt empfindlich auf Wirtschaftsbosse.
Irgendwelche feindlichen Communities hätten diese Infos zusammengetragen, behauptete er.
Was eine völlig abwegige Schutzbehauptung ist. Das OLG wischte das direkt vom Tisch. Es gibt keine ominöse Internet-Community, die sich aus Langeweile derart detailtief und aggressiv in den spezifischen Gesellschafterstreit einer mittelständischen Routerfirma einarbeitet.
Das Gericht nahm also das schwache linguistische Gutachten als Basis und legte das Motiv, die bedrohliche E-Mail, das Täterprofil aus 2005 und dieses exklusive Insiderwissen obendrauf.
Die Schlussfolgerung nach § 286 CPO war eindeutig. Zweifeln ist hier Schweigen geboten. Er war der Drahtzieher.
Erst wo das Gericht ihn juristisch untrennbar an diesen Server in Tonga gebunden hat, stellt sich die Frage der Konsequenz. Wie beziffert man den Wert einer zerstörten beruflichen und privaten Existenz? Wir sind beim Preisschild für Rufmord. Das OLG Koblenz verurteilte den Beklagten zur Zahlung von 50.000 Euro Geldentschädigung an den Kläger zu 3.
Und dazu kamen noch 1.450 Euro Gutachterkosten, die er jeder der klagenden Firmen erstatten musste.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, 50.000 Euro klingen für jemanden, der das amerikanische System mit seinen millionenschweren Strafschadensersatzforderungen kennt, vielleicht überschaubar.
Ja, die Punitive Damages. Aber wir sind hier in Deutschland.
Eben. In unserem System ist Schmerzensgeld historisch gesehen eher auf Ausgleich bedacht und tendenziell niedrig. Eine Summe von 50.000 Euro für eine reine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist hierzulande ein absoluter Paukenschlag.
Absolut.
Wie begründet das Gericht diesen massiven Sprung nach oben?
Es geht hier nicht nur um den Ausgleich für erlittenes Leid. Bei derart schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch die Medien oder das Internet bekommt die Geldentschädigung eine zweite essentielle Funktion: die Prävention.
Ah, okay.
Das Gericht wertete die erschwerenden Faktoren, die weltweite Abrufbarkeit, die extreme Hartnäckigkeit über Monate, das gezielte Eindringen in die Privatsphäre durch die Telefonnummer und den Wohnort.
Es war der böswillige Vorsatz, eine Existenz zu vernichten.
Genau. Diese 50.000 Euro sollen nicht nur Genugtuung verschaffen, sie sollen dem Beklagten und potenziellen Nachahmern signalisieren, wenn du das tust, wird es dich finanziell ruinieren.
Ohne diese abschreckende Wirkung bliebe das Persönlichkeitsrecht ein zahnloser Tiger.
Richtig.
Da drängt sich mir aber noch ein logisches Problem auf. Bei der Urteilsverkündung im Jahr 2017 waren diese Seiten auf Tonga und Westsamoa ja schon längst wieder offline. Wenn die akute Gefahr also scheinbar gebannt ist, warum pocht das Gericht dann immer noch so vehement auf Unterlassungsansprüchen? Ich stelle mir das so vor, nur weil jemand eine Waffe kurz weglegt, heißt das ja rechtlich nicht, dass er nicht morgen wieder schießt, oder?
Exzellenter Vergleich. Und genau diesen Mechanismus greift das Gericht hier auf. Das bloße Abschalten einer Website beseitigt juristisch gesehen nicht die sogenannte Wiederholungsgefahr.
Okay.
Wer einmal bewiesen hat, dass er willens und in der Lage ist, solche rechtswidrigen Kampagnen zu fahren, bei dem vermutet das Gesetz schlichtweg, dass er es wieder tun wird. Es ist wie eine rechtliche Fußfessel, die erst gelöst werden muss.
Und wie wird man diese rechtliche Fußfessel los? Reicht da ein einfaches, ich mach das nicht mehr?
Absolut nicht. Diese gesetzliche Vermutung der Wiederholungsgefahr kann man einzig und allein dadurch entkräften, dass man eine rechtsverbindliche, strafbewährte Unterlassungserklärung unterschreibt.
Man muss sich vertraglich verpflichten, bei jedem erneuten Verstoß eine empfindliche Vertragsstrafe zu zahlen.
Genau. Da der Beklagte sich stur geweigert hat, genau das zu tun, blieb der Unterlassungsanspruch der Kläger in vollem Umfang bestehen. Er kann sich nicht darauf berufen, dass der Server gerade down ist.
Wahnsinn! Fassen wir diese dichte Kanzleibesprechung zusammen. Wir haben gesehen, wie ein Gesellschafterstreit zur digitalen Hetzjagd eskalierte. Wir haben gelernt, dass die Grenze der Meinungsfreiheit hart bei unwahren Tatsachenbehauptungen verläuft. Und wir haben nachvollzogen, wie meisterhaft Gerichte über die Indizienkette des Paragraphen 286 CPO Geister im Netz enttarnen können, selbst wenn sie sich auf Tonga verstecken.
Und genau deshalb möchte ich mich zum Abschluss mit einer direkten Warnung an dich da draußen wenden.
Hört gut zu.
Wenn du in deiner beruflichen Laufbahn oder privat in Konflikte gerätst, Angesichts dieser extrem strengen Rechtsprechung und dem massiven finanziellen Risiko, auf das wir hier geblickt haben, kann der einzige Ratschlag für das digitale Zeitalter lauten: Lass es einfach.
Ja.
Beleidige und verleumde deine Mitmenschen nicht im Netz. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Anonymität schützt am Ende weder vor der Überführung durch Indizien noch vor dem finanziellen Ruin.
Dieses Urteil hat absolute Vorbildfunktion. Es ist eine Blaupause dafür, wie das Rechtssystem auf die Herausforderungen von Cybermobbing reagieren kann. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Akte ist vorerst geschlossen.
Bevor du jetzt aber zurück an deinen Schreibtisch gehst, möchte ich noch einen Gedanken in den Raum werfen, der weit über diesen Fall hinausgeht.
Oh, was hast du noch?
Wir haben gesehen, dass das linguistische Gutachten, auch wenn es schwach war, der Startpunkt für die Indizienkette war. Das Gericht verlässt sich auf die Analyse unseres sprachlichen Fingerabdrucks.
Ja, genau.
Aber was passiert eigentlich in ein oder zwei Jahren, wenn kriminelle Akteure, die Rufmord planen, hochentwickelte KI-Textgeneratoren nutzen?
Puh.
Was, wenn sie die KI anweisen, die Diffamierungen im Stil eines völlig unbeteiligten Drittens zu schreiben? Dieser sprachliche Fingerabdruck wird komplett ausgelöscht.
Dann gibt es keine forensische Linguistik mehr.
Werden wir dann mit Werkzeugen wie § 826 CPO überhaupt noch jemanden überführen können?
Ein absolut drängendes Thema für eine unserer nächsten Besprechungen. Danke für deine Zeit heute.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 061 51 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarzt.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarzt.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.